Ja, gell, das ist ein unglaublich philosophisches Intro. Eigentlich das, was man unter dem Jingle versteht. Ja. Was hat die da gemacht? Ja, was sagt die da? Wir sind mal wieder da. Hier ist die Elvira und freut sich schon auf die kommende Stunde mit dem philosophischen Gespräch mit
Jan. Ah, hier, jetzt kann man mich sogar
Ich habe dich noch nicht hochgezogen, sorry.
Hallo.
Und das verpasst.
Ich begrüße euch recht herzlich.
Und wir machen das immer so, wir unterhalten uns immer über ein Thema.
Und heute geht es um die Vielfalt.
Und das hat der Jan ausgesucht, weil wir haben uns verabredet, dass immer eines darf das Thema wählen und damit es schön gerecht ist, immer schön abwechselnd. So Jan, du hast die Vielfalt ausgewählt. Das ist ja da ziemlich Vielfalt. Ich meine, alles ist Vielfalt. Wenn ich bloß rausgucke und die Blümles und die Pflänzles und die Menschles angucke, alles ist Vielfalt.
Ja, da hast du ja schon das Naturprinzip erwähnt. Ich glaube, dass das eines der zentralen Naturgesetze ist, die Vielfalt. Und die Vielfalt erzeugt Stabilität. Der Gegenpart dazu ist die Einfalt, die Monogamie, die Monarchie. Wir alle wissen, was wir davon halten sollen, von so einfältigen Systemen.
Die monotheistischen Religionen.
ebenso, ja. Die können zwar viel Macht organisieren, aber dafür sind sie auch alle sehr instabil, die monogamen Systeme. Und ja, deswegen fand ich es schön, dass wir uns mal über die Vielfalt unterhalten, um so ein bisschen aufzumachen, welche Aspekte das überhaupt alles hat. Vielfalt, da denken wir sofort an die Natur, vielleicht noch an die Landwirtschaft, aber die Vielfalt ist ringsherum gegeben.
Ja, man denkt an Multikulti und die Probleme, die man damit hat. Und da würden dir, wenn du sagst, Monarchie, Mono dies, Mono das, das sei instabil, da würden dir wahrscheinlich schon die anderen sofort welche widersprechen. China zum Beispiel oder Monarchisten oder ja, würden sagen, wieso? Das Problem ist doch gerade die Vielfalt, die Streitereien, diese vielen Leute, die alle was anderes wollen und sich nicht einigen können. Und wenn dann ein starker Mann kommt oder eine starke Partei oder ein starkes Weltsystem, dann schafft es Ruhe.
Ja, in der Realität ist aber genau das Gegenteil der Fall. Also die monogamen staatlichen Strukturen, die Diktatur, ganz typisch, aber auch die Monarchien, die produzieren alle regelmäßig Kriege. Also die sind nicht mit sich selbst zufrieden, sondern haben immer irgendwelche imperialistischen Eroberungen, Ausbreitungstendenzen, um ihr monogames System auszubreiten. Unterbewusst kann ich das verstehen, weil wenn ich jetzt nur ein Bein hätte, würde ich ständig umfallen. Mit zwei Beinen können wir Menschen schon laufen. Wenn wir noch ein drittes Bein dazu hätten, also zum Beispiel einen Arm nehmen, dann haben wir schon einen richtig stabilen Stand. Ich glaube, das ist das einfachste Erkennungsmerkmal zwischen der Monogamie und oder der Einfalt und der Vielfalt.
Also ich habe da sofort, wir philosophieren hier, habe ich sofort gedacht, also mit dem Bild könnte ich jetzt weniger anfangen. Wo ich hinrutsche, ist jetzt eigentlich das, was ich, dieses Was sagt die da, fußt ja auf diese Frage Gesellschaft im Krieg, wenn man die als ein Pol nimmt und Streben nach Macht, Macht über oder eben was wäre das andere und das habe ich dann für mich gesetzt, es wäre die Kooperation. Und die Fähigkeit, die Vielfalt als großes Bild wahrzunehmen, das aber auch was, also Frucht tragen kann. Also das man auch nutzen kann, um zu mehr Lösungen zu kommen, zu mehr Menschlichkeit zu kommen, zu mehr Vielfalt zu kommen, zu mehr Lebensqualität zu kommen, zu mehr Leben zu kommen. Also das ist jetzt. Und dazu braucht man aber eine andere Haltung. Da braucht man das Bewusstsein, dass man ein Teil von etwas ist. Also dass man quasi, dass man da dazugehört, dass man zwar einen Aktionsradius hat, dass man aber innerhalb von bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Wechselwirkungen agiert. Und die man eben auch respektieren muss, dass der Mensch eben nicht, ich mache dir die Erde untertan, sondern dass der Mensch, wenn er meint, er könnte alles durchsetzen, auch gegenüber sowohl der Natur als auch seinen Mitmenschen richtig, richtig in die Scheiße kommt, wie wir es ja auch sehen inzwischen.
Die Kooperation ist da sicherlich ein zentraler Begriff. Monogame Systeme sind oft sehr unkooperativ und durch die Kooperation kommt das hinein, dass wir nicht nur alle kleine Teile von etwas Ganzem sind, sondern dass jedes dieser kleinen Teile eine andere Färbung, eine andere Tönung, einen anderen Sinn, eine andere Aura, ne, die kleinsten Teilchen, die sind alle so ganz leicht unterschiedlich und dadurch entsteht die Vielfalt. Und das wird eigentlich in monogamen Systemen permanent versucht auszugrenzen. Es soll immer nur diese eine Version geben. Es kann nur den einen geben. Es gibt nur einen Sieger. Das ist aber eigentlich ein widernatürliches Prinzip, finde ich.
Ich glaube, also so wie ich das sehe, ist das die Pervertierung. Oder es ist eigentlich so, es gibt immer verschiedene Prinzipien, die miteinander in einer bestimmten Harmonie funktionieren müssen. Wenn eines das Übergewicht kriegt, dann kippt das ganze System. Und also wenn wir jetzt von Kooperation sprechen, also können auch unseren Körper dazu nehmen. Wir haben ganz viele Zellen in uns. Wir sind ein Zellenverbund. Und diese Zellen sind organisiert. Und wenn sie da ausbrechen, dann sind es Krebszellen, die einem umbringen. Und es ist so, dass diese Diktaturen meinen, also die haben was Starres, die wollen was festhalten. Sie meinen, sie wüssten genau, wie etwas zu sein habe. Und die Kommunikation, die Rückkommunikation, die Rückkoppelung funktioniert aber nicht, weil sie starr sind, weil sie, man braucht ein progressives System. Also man braucht auf der einen Seite braucht man immer Struktur. Und was mir neulich aufgegangen ist, es gibt tatsächlich auch verschiedene Menschentypen. Es gibt Menschentypen, die sind innovativ, die wollen was bewirken, die wollen auch was anleiten, die wollen Teamleiter sein, die wollen eine Autorität haben. Es gibt Leute, die wollen einfach nur ihr Leben leben, die wollen ihre Sache machen und in Ruhe gelassen werden. Das sind jetzt mal zwei Pole, die ich so bringe. Und das ist alles in Ordnung. Es ist so lange in Ordnung, wie dieses System fließend bleibt. Also bei den Affen ist es so, da gibt es einen Chef und wenn der Chef tot ist, dann gibt es einen anderen Chef. Bei uns ist es so, dass die Sachen vererbt werden, dass die Sachen festgetackert werden, dass man sucht, die Strukturen zu festigen und dann werden die brüchig. Ich habe mal so einen Film gesehen, da sagt einer zu, da geht es um Männlichkeit, sagt einer. Du glaubst, ein Mann müsste wie ein, also so ein starkes irgendwie sein, muss wie ein Degenstahl sein, muss biegsam sein, weil sonst spricht er. Das ist wie im Sturm. Sachen, die biegsam sind, können sich wieder aufrichten. Oder Sachen, die auf Veränderungen reagieren können, können was Neues machen, aber sobald was starr wird, bricht's.
Also das mit den Affen war ein bisschen ein Pauschalurteil, weil Orang-Utans zum Beispiel sind extrem soziale Wesen, die diese Hierarchie so nicht leben. Mhm. Bei Schimpansen zum Beispiel ist die Hierarchie wesentlich stärker ausgeprägt als bei den Orang-Utans. Also auch in den Affenpopulationen gibt es diese Vielfalt und alle möglichen Versionen in den einzelnen Arten. Und
also aber ich denke, dass sie das nicht vererben, die Macht.
Das, was ich wesentlich finde, ist immer noch der Punkt der Kooperation. Wenn ich die Kooperation jetzt mal übertreibe, dann lande ich beim Konsensprinzip. Das ist so eine Erweiterung der Kooperation. Was das Konsensprinzip oder auch die Kooperation immer bringt, dass ich auf Dinge, Personen oder Stimmen Rücksicht nehmen soll oder muss, die nicht meine eigene Meinung oder meine eigene Ansicht vertreten. Also durch das Konsensprinzip werden wir zur Vielfalt gezwungen, weil wir auf alles mögliche andere, was existiert, Rücksicht nehmen müssen. Wäre ein schönes Prinzip eigentlich, das Konsensprinzip für einen Umgang mit der Natur. Und das geht aber bei der Kooperation schon los. Kooperation heißt ja, dass ich dich anhöre. Und indem ich dich anhöre, verarbeite ich das, was du sagst oder deine Meinung mit meinen Bildern und meinen Versionen. Versuch da irgendwie Zwischenglieder zu finden. Und das produziert Vielfalt.
Das ist aber auch ein Wechselspiel zwischen Aktivität und Passivität, zwischen Aktion und Reaktion, zwischen Ausübung von etwas machen, eine gewisse Art von Macht, aber die auch wieder zurückzunehmen. Also ich mache praktisch bei mir einen Platz frei, wo ich meine eigene Sichtweise zurücknehme und mich auf deine Sichtweise einlasse. Und dann gucke ich, wie die beiden zusammenpassen, ob ich das akzeptieren kann, was du sagst, ob das mir was Neues bringt, ob was verändert an dem, was ich denke, ob es eine Erweiterung ist. Das ist ein Stück, gehe ich zurück. Also ich bleibe nicht starr in meinem Bild und sage, das ist aber richtig, da bleibt es aber und ich möchte das so und das ist mir wichtig, sondern ich sage, okay, schauen wir mal. Und auch wenn ich in Kooperation gehe, dann sage ich vielleicht, also wir bauen ein Haus, also ich möchte so und so und so haben, ich möchte ein Glasdach. Und dann kommst du und sagst, ja, aber pass mal auf, wenn du ein Glasdach hast, hast diese und jene Nachteile. Du kannst vielleicht so ein paar Glasluken machen, aber es wäre gut, wenn du das und das noch dazu machst. Dann muss ich mir das überlegen, stimmt das, was ich will? Was habe ich mir denn vorgestellt? Was gäb's? Was kann denn sonst noch passieren? Und dann muss ich von meinem abgehen. Das heißt, ich muss bereit sein, ein Stück von meiner Macht und meiner Meinung abzugeben. Also wenn ich ganz
damit gar nicht von deiner Macht. Das mit der, wir glauben ja immer, ja, nur weil ich selbst mehr Macht ausübe, werde ich mächtiger. Das stimmt nicht. Wir werden mächtiger, wenn wir unsere Macht gemeinsam teilen.
Da kommt aber noch was anderes dazu. Und zwar, so mit was wir, also mit was ich im Moment so zu tun habe, dass es ganz wichtig ist, ich habe ja davon gesprochen, Kriegsgesellschaft oder Kooperationsgesellschaft. Und das Kerntrauma Täter und Opfer, das ist quasi, was habe ich gelernt? Habe ich gelernt, dass ich auch vertrauen kann, dass wir auch zusammenarbeiten können, dass es funktionieren kann? Oder bin ich eher so auf der Schiene, da muss man aufpassen, da verfolgt jeder bloß sein eigenes Ding. Ich muss ganz arg aufpassen, dass man mich nicht über den Tisch zieht. Am besten ist es, wenn ich das Sagen habe, dann gerate ich nicht in Gefahr. Und dann kann ich dafür sorgen, dass das Gute, was ich im Kopf habe, dass das durchgesetzt wird.
Das ist aber ein Stück von dieser Einfältigkeit.
Mhm.
Ne?
Ja.
Die Vielfältigkeit produziere ich erst, wenn ich eine grundsätzliche Einstellung dem Außen gegenüber habe. Also ich glaube, dass alles in der Natur, im Organischen, im Biologischen, im Chemischen, im Physikalischen sowieso, es ist alles immer ein Innen und Außen. Es gibt immer eine Kraft und eine Gegenkraft. Ne? Es gibt eine Aktion, es gibt eine Reaktion. Alles, was ich kennengelernt habe, funktioniert nach diesem Innen- und Außenprinzip. Das heißt, wenn ich mich selber nur nach innen wende, das heißt irgendwie mein Ego übersteigere und nur das durchzusetzen, was ich in mir drin habe, dann lande ich in der Einfalt. Erst in dem Moment, wenn ich die Wechselbeziehung zwischen innen und außen zulasse, die ständig hin und her wandert, erst dann habe ich Teil an dem Außen und werde automatisch zu einem Detail der Vielfalt.
Aber dazu brauche ich, also ich brauche da eine bestimmte Voraussetzung. Und zwar habe ich das Gefühl, je mehr ich so eine innere Sicherheit habe, wo auch immer, wie auch immer, es war die Frage, woher die kommt, diese innere Sicherheit, also mit mir selber, desto mehr kann ich mich auf andere einlassen, desto weniger bedrohlich sind die für mich.
Das stimmt. Also die Erfahrung habe ich an mir selbst persönlich gemacht, in Relation zu den um mich rumstehenden, wenn ich überhaupt dazu in der Lage bin, irgendwie mich selbst mit den Umstehenden zu vergleichen. Ich habe aber den Eindruck, dass Menschen, die in einem gesunden Umfeld aufgewachsen sind, dadurch eine relativ hohe Stabilität haben, automatisch auch ein relativ hohes Selbstbewusstsein, dass die viel eher in der Lage sind, das Außen anzunehmen. Und dass Menschen, die selbstunsicher sind, die kein richtiges Standing haben, dass die viel stärker darauf angewiesen sind, in sich reinzugehen und ihr Ego zu übertreiben und dadurch einfältiger werden.
Oder anders gesehen, es gibt zwei, also wenn man quasi so eine innere Instabilität hat, sich seiner selbst nicht sicher ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich überspiele das, ich blase mein Ego auf und trage eine Maske und versuche möglichst mächtig zu sein. Das andere ist, also wenn man zwei Extrem sieht, ich passe mich an. Ich suche nach einer Identität, die ich annehmen kann. Und besonders sicher bin ich in einer Gruppe, die diese Art von Konsens hat. Wir sind alle der Meinung, das und das ist die richtige Meinung. Und wer anderer Meinung ist, muss uns verlassen. Also muss unseren Umkreis, wird aus unserem Umkreis verbannt auf die eine oder andere Art.
Das ist die Monogamie in einem sozialen Projekt.
Ja.
Und ich habe es schon oft erlebt, dass wo so monogame Systeme in Projekten oder Vereinen entstehen, dieser Verein Stück für Stück abgebaut wird oder retardiert.
Ich habe mir auch überlegt,
wenn jetzt ein Verein und ein Projekt die Vielfalt zelebriert, also auch die Vielfalt der Meinungen, dann blüht dieses Projekt auf. Also das, was du vorhin erwähnt hast mit der Fruchtbarkeit, finde ich ein weiteres wesentliches Element. Die vielfältigen Systeme können Früchte bilden. Und die einfältigen Systeme sind kaum in der Lage, Früchte zu bilden. Die bilden ab und zu Blüten. Ne, wenn eine Diktatur irgendwie zeitweise mal irgendwie scheinbar hervorragend läuft und die Leute beeindruckt sind, aber sie bildet keine Früchte. Das heißt, dieser Fortpflanzungstrieb, der in der Natur vorhanden ist, der ist dann bei monogamen Systemen eher weniger vorhanden oder sogar gar nicht vorhanden.
Kreativität, Schöpfungskraft lebt von Vielfalt, von einem bestimmten Freiraum, braucht auch Strukturen, aber braucht einen gewissen Freiraum. Was ich vorher sagen wollte, wo ich fast reingegrätscht bin, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht immer dazwischen springe, ich mit meinem Temperament hier. Ich komme wieder auf dieses, was sagt die da mit dem Krieg? Warum, du hast mal gesagt, dass du das an vielen sozialen Projekten siehst, dass die so toll anfangen und dann irgendwie abdriften. Ich habe dann überlegt, Moment, ich brauche einen Schluck Wasser, verdammt nochmal. Sollen wir Musik machen? Dann
hau Musik rein.
Hau ich mal Musik rein.
Ja. Das war Zai Avia, Never Enough. Also ich muss schon sagen, Vielfalt bedeutet für mich ganz persönlich, wir sprechen zwar immer dafür oder dagegen, aber Vielfalt bedeutet für mich grundsätzlich erstmal alles als wahr und existent anzunehmen, was ich sehe, was ich höre, was da draußen rumspringt und das als komplex. Es gibt den philosophischen Begriff, irgendwie die Erde als Gaia zu sehen, als einen riesigen, großen Organismus, der zusammen funktioniert. Jedes kleine Detail ist auf die anderen kleinen Details angewiesen, wie die Vielfalt im Wald. Woher kommt dann also der Wunsch, unser Wunsch, ich weiß nicht, ob das bei Tieren auch so ist oder bei Pflanzen, aber unser menschlicher Wunsch nach monogamen oder monotheistischen Strukturen.
Also da fallen mir jetzt zig Sachen dazu ein.
Naja,
ich habe schon wieder mehr.
Du hattest die Angst erwähnt.
Ja, ich habe, und jetzt fällt mir aber noch mal was dazu ein, weil diese ganzen Geschichten ja auf schon auch auf unsere Ausstattung, unsere Verhaltensausstattung oder instinktive Ausstattung oder menschliche Ausstattung, wie wir Welt wahrnehmen, Welt begreifen und wie wir handeln, zurückgeht. Und zwar ist es so, dass wir bestimmte Strukturen brauchen. Also wir müssen Dinge kategorisieren können und wir müssen sowas haben wie, wenn ich das mache, dann passiert jenes, um handeln zu können, um einschätzen zu können, was muss ich tun.
Wir brauchen sogar Schubladen, obwohl die auch immer wieder verkehrt sind.
Ja. Und zum einen denke ich, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt und zum anderen denke ich aber auch, dass es unterschiedliche Situationen gibt, wo unsere verschiedenen Veranlagungen, mehr Gewicht bekommen. Und ich denke, dass es gibt zum Beispiel Menschen, die brauchen Schubladen, die reagieren sehr allergisch auf Veränderungen. Und was man beobachten kann jetzt bei Traditionen oder bei Traditionalisten ist, ein Festhalten an den Strukturen, die sie kennen und eine Verunsicherung, wenn eine zu schnelle Veränderung kommt, dass man sich nicht darauf einstellen kann, dass es zu viel wird, dass man Geborgenheit sucht in dem, was einem vertraut ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man sich eine Identität schafft und eine Weltsicht und auch das bietet eine gewisse Geborgenheit. Also es muss nicht die traditionelle Weltsicht sein, die mir meine Eltern übermittelt haben. Es kann auch die Weltsicht einer Gruppe sein, der ich mich anschließe, wo ich eine gewisse Geborgenheit finde. Also etwas, wo ich mich zugehörig fühle, das mir auch entspricht. Und ich kann mir vorstellen, also es ist jetzt, wir hatten mal die Frage, oder an mich wurde mal die Frage gestellt von einer Kollegin, die etwas frustriert war und die meinte, ich habe jetzt immer wieder erlebt, dass in tollen sozialen Projekten es so ist, dass die in dieses monogame System hineinrutschen, dass die Vielfalt reduziert wird, dass es Leute gibt, die die Macht übernehmen und ihre Ansichten durchsetzen und andere eben rausbefördern und dass das Ganze immer enger wird und immer machtbetonter. Und ich habe mir dann Folgendes überlegt, dass Menschen, die eine Alternative haben wollen, eben auch aus einem Gefühl von einem Mangel oder einer Bedrohung oder einem, da ist etwas nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, wie ich das wahrnehme. Ich möchte das in Ordnung bringen, ich möchte da was machen, dass das besser wird. Und dass es da wie so einen Scheideweg gibt. Man hatte in der linken Szene, jahrelang habe ich, oder eine bestimmte Zeit lang habe ich immer wieder gehört, man soll nicht immer gegen etwas kämpfen, weil wenn man gegen etwas kämpft, dann kämpft man nur dagegen. Dann schießt man sich ein auf das, das schafft nichts Neues. Das ist nur ein, wir sind dagegen, das darf nicht, das muss weg, das ist nicht gut. Wenn man was haben möchte, muss man das schaffen, was man haben möchte. Man muss für Respekt, man muss nicht, also ich würde sagen, nicht gegen Rassismus kämpfen, sondern für Respekt unter den Menschen verschiedenster Färbung, verschiedenster Kulturen. Man muss für arbeiten, für. Weil wenn man gegen was arbeitet und sich, dann hat man auch das Gefühl, das sind Feinde, die mich bedrohen. Und ich muss gegen diese Feinde kämpfen, gegen die Rassisten, gegen die Nazis, gegen die irgendwas. Und die Rechten kämpfen gegen, man hatte immer was, gegen das man kämpft. Und was kommt dabei raus? Krieg, Angst. Und das schaukelt sich hoch, weil man kriegt auch eine Reaktion. Was, du bist gegen mich? Ja, du schreist mich an, du klagst mich an. Du selber, du Arschloch. Also jedes Mal, wenn ich quasi auf, das ist dann so, Kritik wird dann kann zum Angriff werden. Man hat das Gefühl, ich brauche aber Leute, die meiner Meinung sind und Leute, die nicht dieser Ansicht sind, die spalten uns, wir werden von außen angegriffen, wir müssen zusammenhalten. Das gibt aber auch ein Gefühl, diese innere Zusammenhalt gegen ein gefährliches Außen. Wir zusammen, wir sind einer Meinung, wir helfen uns gegenseitig und je beobachtet man ja auch, je mehr das Gefühl ist, da ist ein Außen, gegen das man sich zusammenschließen muss, desto stärker ist der Zusammenhalt, desto stärker ist auch der Konsens, der innere Konsens, der immer gebildet wird, der aber kein Konsens ist, wie du ihn geschildert hast, Jan, dass ich eben auch abweichende Meinungen in Betracht ziehe und sage, was hat mir das zu sagen, sondern das bedroht uns. Der bedroht uns, der hat einen falschen Begriff.
Das kreist alles neben vielen anderen, aber auch um die zunehmenden Probleme in der linken Szene und in linken Projekten. Also es gibt nach meiner Vorstellung diverse linke politische Vorstellungen. Es gibt nicht die eine linke Strömung, so wie das jetzt, sagen wir mal, extrem im Faschismus ist oder auch in konservativen Parteien, die sehr monotheistisch und hierarchisch sind, sondern für mich ist eigentlich die linke Position eher das Gegenteil davon, antihierarchisch oder kleine Hierarchien, ganz sanfte Hierarchien und vielfältige Herangehensweisen und Ansprüche. Das ist eine Vorstellung von einem linken Karma, was auf den Universalismus zurückgeht. Also entstanden in den 60er und 1970er Jahren als universalistische Strömung. Im Prinzip ist das so ein, ja, wie so ein Vorläufer der kapitalistischen Globalisierung, sich zu internationalisieren. Alle Menschen sind gleich, egal welcher Hautfarbe, egal wo sie herkommen. Schwarze Menschen sind nicht besser wie weiße Menschen. Etc. pp. Und als Reaktion auf die reaktionäre Konterrevolution in den 90er Jahren, typischerweise in den 80er Jahren hat es angefangen, dass alles wieder weiter nach rechts und ins Konservative gerückt ist. Das wird uns ja jetzt krass vor Augen gehalten. Als Reaktion darauf ist wieder so eine orthodoxe linke Szenerie größer geworden, also die schon immer existiert, die auch schon immer da ist. In den 60er Jahren war die auch ganz krass, da war die linke Politik sehr stark monotheistisch, an der Sowjetunion orientiert. Und solche orthodoxen linken Vorstellungen, die gewinnen wieder an Dominanz oder an Macht. Und ich erlebe das in den Projekten, wo es immer brodelt und immer mehr Ärger gibt. Ich könnte jetzt hier ein paar aufzählen. Schellingstraße, Wüste Welle, Zelle, solche Projekte, wo es teilweise hoch hergeht. Sehe ich da viel von dieser Auseinandersetzung zwischen einer orthodoxen linken Haltung. Orthodox heißt im Prinzip sich auf monogame Systeme reduzieren und der universalistischen linken Position. Und die orthodoxe linke Position, die scheint Überhand zu gewinnen. Und das dann auch mit dogmatischen Vorgehensweisen. Also das muss so sein, wir müssen das alle denken, du darfst das nicht sagen, du darfst das nur so sagen, die Menschen musst du so betrachten und diese Menschen musst du so betrachten. Das ist ein orthodoxes Vorgehen. Und das wird immer stärker in der Linken. Also das in der Corona-Pandemie war das dann ganz extrem. Da sind dann auf den Tübinger Demos, irgendwie war das richtig krass, da sind dann Linksautonome Gegendemonstrantinnen und auf der Demo sind linksorientierte Demonstrantinnen und die einen wollen die anderen ausmerzen. Wobei ich mich frage, irgendwie, was das noch mit links zu tun hat, wenn man jemanden weghaben will.
Aber das ist ja nicht nur die Linke, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich habe so das Gefühl, man kann es an verschiedenen Stellen beobachten. Und das ist ein gefährliches Wort, wenn man von faschistoiden Strukturen spricht. Wobei das Lustige, dass der ursprüngliche Faschismus ja eigentlich eher kommunistisch angefangen hat, wenn ich da richtig informiert bin.
Sozialistisch.
Ja, sozialistisch, gut. Das ist eigentlich, das geht auf menschliches Verhalten zurück. Und das menschliche Gefühl, wenn man sich irgendwie bedroht fühlt oder wenn die Sachen alle zu unübersichtlich wird, dass man dann versucht zu vereinfachen und dass man auch sich auf seine Identität und auf seine Gruppe zurückzieht. Und ich habe das Gefühl, dass das in vielen Bereichen unserer Gesellschaft abläuft, dass wir ganz viele Subgesellschaften haben und dass es fanatische Strömungen gibt. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit jemandem, der gesagt hat, die Grünen haben zum Teil eine fanatische Strömung entwickelt, dass die sich in ihren Weltbildern festhaken und auch nicht mehr erreichbar sind.
Die hatten sie von Anfang an.
Ja. Und dass sie sich immer mehr fanatisieren, also immer fanatischer werden, also immer mehr, also was ich als fanatisch bezeichnen würde, ist, dass man eben einem bestimmten Weltbild festhält, aber nicht mehr bereit ist, das mit der Realität abzugleichen. Also zu gucken, mit was für Prozessen sind wir eigentlich konfrontiert und was ist eigentlich Ursache und Wirkung, was ja sehr schwierig ist zu sehen, aber eben, was passiert und warum passiert es und was kann man machen? Und dass man aber stattdessen ein Idealbild hat, an dem man feststellt, und das muss so gemacht werden. Und das ist sowohl bei den Grünen, das sieht man aber auch meinetwegen in China oder in Russland oder, verstehst du, was ich meine? Immer wieder dieses, so muss es sein, in christlichen Gemeinschaften, so müssen die Menschen sein, so müssen wir, und wer nicht, der pfui.
Die Grünen sind ein praktikables Beispiel, aber ich würde das nicht als Fanatismus, sondern als Orthodoxie verstehen. Mhm. Und zwar nehmen wir die Energiewende, mal die PKWs, den Autoverkehr, an den LKWs irgendwie mordt ja niemand rum, dass die irgendwie fett rumstinken, ja, sondern es sind immer nur die Privat-PKWs, die fett rumstinken. Und die grüne Linie ist, alle Verbrennerautos weg und nur noch Elektroautos. Es ist ja bis heute physikalisch nicht nachgewiesen, dass Elektroautos weniger ökologische Schäden produzieren wie Verbrennerautos. Sondern das ist ja ein bisschen spezieller. Man muss ja im Detail eigentlich die einzelnen Versionen betrachten. Ne? Fahre ich jetzt einen R4 Baujahr 72 oder fahre ich einen 2,5 Tonnen SUV Baujahr 2022? Ne? Das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen, den ökologischen Faktor. Aber die Orthodoxie in der Ökologiebewegung und besonders bei den Grünen ist die, alle Verbrenner weg, nur noch Elektroautos. Und diese Orthodoxie, die sehen wir überall. Seien es nun irgendwie die Flüssiggasterminals, obwohl Flüssiggas keinen ökologischen Vorteil gegenüber Steinkohleverbrennung bietet, wahrscheinlich. Diese Orthodoxie sehen wir aber auch in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ne, da werden riesige Industriestrukturen aufgebaut, die nur ein einziges Produkt herstellen. Also die Vereinten Nationen, die sind ja einen anderen Weg gegangen und propagieren eigentlich die Agrarökologie. Das ist eine Erweiterung der Vielfelderwirtschaft, wo also landwirtschaftliche Systeme am besten funktionieren, den Hunger am besten bekämpfen, am meisten Nahrungsmittel herstellen können, wenn sie möglichst vielfältig funktionieren. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb mindestens 20 verschiedene Produkte raushaut und eben nicht nur ein einziges, wie es in unserer Industrielandwirtschaft funktioniert. Aber diese Orthodoxie, die ist immer noch massiv vorhanden, auf ein einziges System zu setzen.
Und das ist aber was ich, also natürlich kann man da verschiedene andere Sachen dahinter sehen. Ich sehe da, also das Erste, was mir aufscheint, ist wieder dieser Machtgedanke. Ich muss da an Norbert Elias denken, der die Entwicklung der Staaten betrachtet hat. Und das quasi war immer so ein System, die Großen schlucken die Kleinen. Und entweder es bleibt einer übrig, der den zentrale Macht hat und den anderen befehlt. Oder aber das Ganze zerfällt wieder und muss quasi so einen Konsens finden. Und er hat versucht herauszufinden, unter welchen Bedingungen es quasi eine Zentralmacht gibt und unter welchen Bedingungen das Ganze dann so ein vielfältige Herrscher, Kultur ist, wo die sich dann immer absprechen müssen untereinander, was sie machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe da, das ist auch dieser Kapitalismus, immer dieser Drang nach Kontrollierbarkeit, nach Macht, nach Konzentration, diese Vorstellung immer, da gibt es eine Konzentration und eine Lenkung, dass man dann auch bestimmte Sachen werden dann gesponsert, wo man meint, das wär's, während das, was du beschreibst, diese Vielfalt ja was ist, wo man da wieder einen Schritt zurückgehen muss. Also man hat dann auch nicht, man meint, man hätte mehr Sicherheit, wenn man das bestimmen kann. Aber tatsächlich ist es so, das ist Try and Error. Vielfalt ist Try and Error. Du hast eine Vielfalt und du gibst Chancen an verschiedene Möglichkeiten und Chancen an Kreativität und musst aber einen Freiraum halten, dass da sich eine Kreativität bildet, die eine Lösung findet. Und das ist aber, das wirkt chaotischer und wirkt weniger erfolgsversprechend als das, was man meint, wenn man alles in der Hand hat und unter Kontrolle hat.
Ja, für die Vielfalt brauchen wir Vertrauen in Fremdes. Das ist, glaube ich, notwendig. Aber was uns die Vielfalt bietet dafür, wenn wir Vertrauen haben in das Außen, ist, dass sie sich weitestgehend selbst organisiert. Währenddessen die Einfalt autoritär organisiert werden muss, sonst funktioniert die Einfalt nicht.
Aber.
Und das ist ja auch gleichzeitig das Problem der Zeit bei den Grünen, dass sie sehr autoritär werden. Das ist auch das Problem bei der orthodoxen oder identitären linken Szene, dass sie sehr autoritär wird.
Und die Rechten waren schon autoritär.
Die Rechten sind es dann teilweise sowieso. Aber auch jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal als Rechte die CDU, auch bei der CDU gibt es Leute, die an Vielfalt und an flachen Hierarchien ein Interesse haben oder orientiert sind.
Also ich grätsche jetzt mit zwei Dingen rein. Das eine ist das Aber und das andere ist Ja.
Ja, aber.
Nee, das eine war, dass ich mich an was erinnere, wo mal wieder meine Vorurteile einen dritten Arsch gekriegt haben. Ich habe ein Buch von so einem Mönch, und zwar einem Mönch, einem oberen Mönch, also einer, der in Rom und sonst wo rumspuckt. Und dieser Mann hat mir eine dermaßen eine Lektion ausgebreitet über Vielfalt, dass ich dachte, ja, ich kann verstehen, weshalb er den christlichen Glauben für sich als das Richtige und Wichtige, aber innerhalb von seinem, was er von seinen Orden beschreibt, wie er da umgeht und wie er versucht, da Vielfalt zu leben, der hat mich total überzeugt. Auch wie er eine Toleranz, die er hat mit buddhistischen Mönchen, mit denen er großartig auskommt, die er aber nicht wirklich versteht, weil ihr Konzept von Religion ein ganz anderes ist als seines. Aber er bringt es fertig, all das zu akzeptieren und auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das fand ich fand das unglaublich. Ich fand den Mann unglaublich bewundernswert. Aber das andere ist, was ich sagen wollte, ein bisschen klingt es für mich wie Anarchie. Und Anarchie finde ich insofern gefährlich, weil es nämlich immer diese Tendenzen gibt. Es gibt immer diese Menschen, die eine Gruppe bilden, die nach Macht streben, die nach Kontrolle streben. Inzwischen haben wir verschiedene Mafias, also kriminelle, wirklich kriminelle Organisationen, die den humanistischen Werten nicht verpflichtet sind, sondern denen es nur darum geht, wie kriegen wir für unsere Leute Geld, wie können wir herrschen, mit Gewalt, mit Betrug, mit wie auch immer. Es gibt kriminelle Organisationen und wenn es keine Staatsgewalt gibt, keine monotheistische Gegengewalt, dann gibt es da ein Riesentrara, dass die das übernehmen. Es gibt der Libanon ist ein Beispiel für einen Staat, der nicht existiert. Also im Libanon gibt es keine Staatsmacht, die alles zusammenhält, sondern es gibt verschiedene Gruppen, die für ihre Leute sorgen.
Also inzwischen.
Ja.
Ja, vor 30 Jahren war das noch anders.
Ja. Und das sehe ich halt auch als Gefahr an, dass man, weil du gesagt hast, Vertrauen. Ja, stimme ich zu. Auf der anderen Seite denke ich immer, das ist immer so eine Balance, die man finden muss und immer auch ein Prozess. Es gibt zum Beispiel hier in der Wüstenwelle, gab es eine Zeit, da brauchte man jemand, der autoritär war, um diese ganze Schreierei und Streiterei zu befrieden. Dann hätte aber ein Moment der Öffnung stattfinden können, in dem Moment, wo das befriedet war, dass wieder mehr Menschen was zu sagen haben, was einbringen können. Und meiner Ansicht nach wurde das versäumt, dass das man das wieder geöffnet hat.
Das ist wie diese Wechselbeziehung zwischen innen und außen. Mhm. So brauchen wir auch eine Wechselbeziehung zwischen der Konzentration auf einzelne Dinge und der Beachtung von vielfältigen Strukturen. Mhm. Also eines kann ohne das andere nicht existieren. Ja. Du hast die Anarchie erwähnt. Da ist natürlich als erstes mal die Frage irgendwie, welche Version der Anarchie meinen wir jetzt?
Ja.
Meinen wir die Anarchie von 1900, 1910, als die Anarchisten extrem autoritär waren? Damals waren ja auch die esoterischen Kräfte extrem autoritär, bis hin zu faschistoid oder extrem rechtslastig. Oder meinen wir die Anarchie, die mit der 68er-Bewegung entstanden ist, die versucht, sich auf vielfältige Verantwortungsübernahme zu konzentrieren und eben keine Gewalt propagiert.
Das ist ein sehr wichtiges Wort, das du gerade aussprichst, Verantwortung. Das ist eigentlich was, das ich auch als, was ist, das man als Wert propagieren müsste und wo man Strukturen schaffen müsste, um Verantwortung zu lernen. Also ich fand zum Beispiel, aber wir müssen aufpassen, es sind nur 12 Minuten und zig Sachen sind gerade aufgepoppt. Ich fand zum Beispiel, ich erzähle ja immer Geschichten, Regionsputzete, Landstrichputzete mit Schulklassen finde ich irgendwie großartig. Weil da gehen die Kinder mit ihren Schulklassen und gehen in den Wald und sammeln Müll ein und sind total stolz, wer den meisten Müll eingesammelt hat. Und das finde ich, das ist, es gibt ein bestimmtes Bewusstsein. Wir sind verantwortlich, wie es hier aussieht. Wir können was machen zusammen. Wir können uns zusammentun und zusammenarbeiten und zwar verschiedene Leute. Das zum Thema Verantwortung. Und das andere, was wir von Anarchie haben, da wollte ich nur sagen, so wie ich das sehe, ich bin ja jemand, ich analysiere aus dem Bauch raus. Und wenn ich dich angucke, Jan, habe ich das Gefühl, du hast unglaublich viel Wissen und hast dich sehr stark mit Entwicklungen beschäftigt. Und ich fände es ein interessantes Thema, wenn wir mal über Anarchie reden würden. Aber jetzt sind wir beim Thema Vielfalt.
Da müsste ich mich aber vorher erst ein bisschen kundig machen. Das habe ich nicht so aus dem Stegreif.
Weil du hast gerade angefangen, die verschiedenen Formen von Anarchie. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mit Anarchie tatsächlich nur zwei Dinge verbinde. Ich habe, glaube ich, so ein ganz rudimentäres Verständnis von Anarchie. Die eine Anarchie ist ja das, was immer so gerne von den Eltern verwendet wird im Sinne von Chaos. Anarchische Verhältnisse.
Da sich um gar nichts kümmern.
Sich um gar nichts kümmern und alles zerfällt und jeder guckt noch nur nach sich selber und irgendwelche unverständigen Jungs machen alles kaputt.
Also da gibt es auch ein schönes Beispiel aus unserer Geschichte. In Reaktion auf die autoritären Verhältnisse heraus aus dem Dritten Reich, aber die in den 50er und 60er Jahren noch existiert haben, als einfach auch viele Nazis und Narzissinnen in den Strukturen waren, überall in den gesellschaftlichen Strukturen, ist die Gegenbewegung als antiautoritäre Erziehung entstanden. Was dann gemacht wurde, ist, dass gleich komplett alle Regeln abgeschafft wurden. Und es hat genauso wenig funktioniert oder noch weniger funktioniert wie die autoritäre Erziehung. Also die sogenannte antiautoritäre Erziehung war dann plötzlich komplett regellos. Und die Kiddies, die das genießen mussten, hatten dann aber auch keine Randbedingungen mehr und keine Grenzen mehr, an denen sie sich auskristallisieren können. Das heißt, dass auf der einen Seite war die reaktionäre Erziehung. Dann gab es die Gegenbewegung der antireaktionären Erziehung. Beides war gleich scheiße.
Ja.
Sondern der Mittelweg,
ja,
wäre eigentlich oder so ungefähr einen Mittelweg dazwischen. Also beide Systeme zu erkennen, aber als extreme Pole zu respektieren und sich den jeweilig passenden Weg dazwischen zu suchen, weil es gibt ja auch je nach menschlichen Charakterzügen irgendwie, wo die von den Kindern nochmal anders sind wie von den Eltern, gibt es eigentlich einen ganzen Blumenstrauß von möglichen Vorgehensweisen, Erziehung zu gestalten.
Oh, heiliges Blech. Kinder sind so unterschiedlich eigentlich oder Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen Strukturen, die brauchen richtig Rituale. Ich habe zum Beispiel sowas, ich doch nicht. Ich hatte so viel, selber total viel Fantasie und aber auch einen Willen, was zu erreichen. Das heißt, ich wäre, glaube ich, so Kind gewesen, dass, wenn das Bombole aufhebst, dann kriegst du noch ein zweites Bombole. Ich hätte das Bombole aufgehalten und aufgehoben und dann wäre ich mit dem zweiten Bombole gekommen. Dann habe ich gesagt, wenn ich die zwei Bombole aufhebe, kriege ich dann nochmal vier Bombole. Ich konnte ranklotzen. Also wenn man mir irgendwas in Aussicht gestellt hat. Und ich glaube, es gibt aber Kinder, die muss man quasi anleiten. Jetzt machst du das. Oder die muss man dann auch mal frei. Man muss auch Kinder mal freilassen. Man muss ihnen auch mal sagen, so, jetzt machst du das und das. Und das darfst du nicht. Und darüber können wir schwätzen.
Ja.
Also es muss immer, und es muss immer gucken, was ist es für ein Kind?
Der Einzelfall zählt, so wie wir das bei dem ganzen migrantischen Zeugs auch sagen, der Einzelfall zählt.
Das ist auch mit diesen Multikulti, da gibt es Leute, die kommen rein, die sind total traumatisiert, da gibt es Leute, die kommen schon als Gruppe rein und haben, bringen irgendwie patriarchalen Vorstellungen mit und meinen, sie müsste das hier weitertreiben. Und es gibt Leute, die sagen, oh super, ich bin in Deutschland, wow!
Ja.
Demokratie, oh ja, endlich kann ich öffentlich reden, endlich kriege ich Bildung, endlich, wow.
Ja, vielfältige Zugangsweisen und auch die Barrierefreiheit, die wir ja auch hier in unserem Projekt versuchen zu realisieren, bedeutet auch möglichst vielfältige Zugangsmöglichkeiten schaffen. Und so wie ich die Zugangsmöglichkeiten einschränke, werde ich ausgrenzend. Und aber, behindere die Menschen.
Aber du musst auch Grenzen setzen, weil, also ich habe was erlebt, das hat mich, das war ich, also da war ich sehr wütend. Das war ein Culture Clash in dem Sinne. Ich war im Krankenhaus und zwar in der Frauenklinik, so die, ja, weiß nicht, ob das nur die Onkologie waren, aber da waren viele frisch operierte Frauen. Und halt auch, ich kam da dann hoch nach der Operation, nachdem ich da erstmal, man ist ja erstmal so stark überwacht, dann kommt man ins Zimmer und da war eine Frau, die ist da gestorben an Krebs. Und was aber Sache war, dass ihre gesamte Sippe vor Ort war. Und um dieses, in diesem Krankenhaus gibt es so eine Terrasse oder so Balkons, wo man eben hinsitzen kann und es gibt Geschirr für Besucher und aber auch für die Leute, die da, denen es ein bisschen besser geht, dass man sich einen Kaffee holen kann oder was zu trinken. Das war voll mit Männern, voller Männer, die männliche Verwandten von dieser Frau. Die haben diesen Balkon belagert, haben sich alles Geschirr geholt und es war bis in die späte Nacht, bak, 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 und drinnen lagen die kranken Frauen, die ihre OPs überstanden haben. Und als die Frau gestorben ist, haben dann die Frauen einen Klageschrei ausgestoßen, dass die Security hochgekommen ist. Und verstehst du, was ich meine? Die haben das gemacht, was in ihrer Heimat üblich ist. Aber sie haben die Bedürfnisse von den anderen Menschen, haben für die überhaupt nicht, die waren überhaupt nicht existent. Dass da andere Frauen sind, die krank sind und dass da fremde Männer vor ihrem Fenster hocken bis spät in die Nacht hinein und dass dieses Geschirr, das für die Besucher und für die Leute selber, die haben das alles für sich genommen und haben es draußen stehen lassen.
Mhm. Ja, es ist nicht so einfach oder es gehört zu den schwierigsten Übungen überhaupt, die Fremden oder das Fremde zu erkennen und zu respektieren und auch anzunehmen, auch wenn es nicht meins ist, auch wenn ich selber eine komplett gegenteilige Auffassung habe, trotzdem die anderen Positionen wahrzunehmen und auch mal stehen zu lassen.
Aber das gilt auch für die anderen. Wenn Deutsche irgendwo hinkommen, jetzt wird man wahrscheinlich denken, ich bin so migrationsfreundlich, wenn Deutsche irgendwo hinkommen, dann wird immer gesagt, man muss sich anpassen. Aber diese Gruppe, die hat sich nicht angepasst. Die haben irgendwie alles genommen, was sie sich nehmen konnten. Und wie es den Leuten, die da sind, dabei geht, das war denen scheißegal.
Also irgendwie auch ein Negativbeispiel für die Vielfalt, aber ich glaube, wir sind heute relativ rum, noch 2,5 Minuten.
Hör mal mit sowas auf, was natürlich nicht gut ist. Womit ich eben sagen muss, man muss immer beides haben. Also man muss auch eine Möglichkeit sagen können, das got it.
Vielleicht, wir haben uns ja hauptsächlich über soziale Projekte unterhalten und Vielfalt von Ideologien und Meinungen, weniger über das typische Vielfaltsding der Natur. Also ich denke, dass der Unterschied zwischen Einheitsmeinung und Vielfaltsmeinung, in vielen Gruppen versuchen immer Einheitsmeinungen zu dominieren und zu sagen, ich spreche die Fakten und du lügst oder ich spreche die Wahrheit. Davon sind alle Menschen überzeugt. Ich glaube allerdings im Gegensatz, in der Vielfalt liegt die ganze Wahrheit.
Und ich sage, wir sind jetzt kurz vor Schluss und ich wollte eigentlich noch einen Song spielen, der heißt Ich bin viele.
Hau rein.
Aber ich glaube, das reicht gar nicht mehr. Das war jetzt, was sagt die da? Alle 4 Wochen und so weiter auf der Wüstenwelle auf 96,6 und am Mikro waren Elvira und Jan. Okay, dann hau ich das nur rein, aber man kann nur einen Teil davon jetzt nur anhören.
Ja, ciao denn, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
Hey, was ist denn das? Das ist ja wieder das Falsche. Ist das mein Song?
Doppel anklicken,
okay, nochmal. Nee, klappt nicht. Soll nicht sein.
So viel,
die da. Ah, ne? Die da. Ja, ich bin so viel.
Ich glaube, jetzt geht's los.
Nee. Ich glaube, wir müssen erst Spotify zumachen, aber jetzt haben wir eh bloß nur eine halbe Minute. Von daher, bye bye.
Warum das auch immer gerade so läuft?
Doch, da kommt. Das ist es, aber viel könnt ihr jetzt nicht mehr hören davon.
Naja, es klimpert noch 20 Sekunden lang. Bis wir dann wirklich all wieder draußen Bilder. Sind.
All diese bunten Bilder, all diese Rollen, all dieses, was ich sein könnte.